an Friedrich aus dem Wert. Bradford, 22. Januar 1845. Verehrter Herr Kommerzienrat, seit ich im Sommer 1843 einen dummen Streich machte, wagte ich nicht mehr, Ihnen zu schreiben. Mit den dummen Streichen ist es eine sonderbare Sache. Sie können oft sehr ruinierend sein, oft aber auch in das Gegenteil umschlagen und den Weg zu neuen, erwünschten Verhältnissen bahnen. Durch den meinigen habe ich viel verloren und viel gewonnen. Eine der angenehmsten Stellungen, die ein Mensch wie ich am Rhein haben kann, ging verloren, und mein einziger Trost war, dass ich in einem Land wie Großbritannien geriet, wo auch der erschrecklichste Tölpel gescheit werden kann. So kam Hans mit seiner Dummheit fort, und außerdem habe ich die bessere Gestaltung der Dinge gewiss nur jenem edlen, prächtigen Manne zu verdanken, der Ihnen unter dem Namen Gruber ja auch lieb ist. Die materiellen Glückseligkeiten entwickeln sich heutzutage nicht mehr so im Sturm wie wohl früher zu manchen Epochen, und so schreite ich auch nur langsam vorwärts. Dagegen ist mir in dieser Wiege des Handels und der Politik in diesem England schnell eine solche Gelegenheit erwachsen, Kenntnisse zu sammeln und Beobachtungen anzustellen, wie ich sie sonst wohl vergebens gesucht haben würde. Ich glaube, dass England in diesem Augenblick die wahre Schule für einen jungen Mann ist. Denn dies kalte, heuchlerische Volk, das vom Premier herab bis zum gewöhnlichsten Krämer unter der Maske der Religion so große Niederträchtigkeiten begeht wie nur möglich und das auf der anderen Seite doch zu gleicher Zeit bei allen heilsamen Weltbewegungen an der Spitze steht, eröffnet mit einem Schlage die Aussicht in einen Abgrund der Verworfenheit und in ein herrliches Feld rein menschlicher Bestrebungen. Zudem scheint England das Terrain zu sein, auf dem die nächste Revolution wächst. Denn nirgends ist die Armut und die Unzufriedenheit des gemeinen Mannes brennender wie hier. Die Leiter der Volksopposition machen sich dies trefflich zunutze und haben darin ein neues Mittel zu ihrem Zweck erfunden, dass sie nicht wie früher bloß die Lächerlichkeit des jetzigen Parlaments, die schlechte Volksvertretung angreifen, sondern ihren Sturm direkt auf den Nerv der jetzigen Gesellschaft, auf das Geld, auf das Eigentum richten, indem sie, freilich noch etwas sub rosa, dem Volk auseinandersetzten. Der Aristokrat hat euch jahrhundertelang bestohlen, und eure Händler und Fabrikbesitzer bestehlen euch jeden Tag, erklärt dem Eigentum den Krieg, und ihr werdet gewinnen. Dies leuchtet nun zwar dem Engländer, welcher mehr wie alle anderen Menschen an die Ungleichheit des Besitzes gewöhnt ist, nicht gleich ein. Da die Sache aber zu verlockend ist und den gereizten Gemütern jetzt immer energischer auseinandergesetzt wird, so unterliegt es keinem Zweifel, dass bei einer wiederkehrenden Handelskrise, welche die Brotlosen zu Tausenden auf die Straße jagt, der Funke zünden wird, dass man das Eigentum angreift und nicht, wieder bei dem letzten Aufstand in Lancashire oder Yorkshire, nur murrend aus der Arbeit geht, sondern in die Häuser der Reichen einbricht, sich mit dem Notwendigsten versorgt, die Arbeit auf längere Zeit weigert und dadurch eine totale Umwälzung herbeiführt. Dadurch, dass hier nicht wie anderorts stets eine imponierende Soldeska bei der Hand ist und die irdische Repeal wie ein Gespenst dem Gouvernement im Rücken sitzt, so ist auch anzunehmen, dass der englische Arbeiter besser reüssieren wird wie der schlesische bei seinem kleinen Versuch. Diese kleine Schilderung mag Ihnen beweisen, mit welchem verteufelten Ernst bei der Sache zu Werk gegangen wird. In den Zeitungen werden Sie zwar wenig davon lesen, ich habe mich aber in den Meetings der Arbeiter in verschiedenen Distrikten Fakten davon überzeugt, dass die Leute nichts mehr auf die schönsten Aussichten des Handels mit China geben und sich weder durch die Methode der Jungengländer Ländereien zu parzellieren und einzeln an Arbeiter zu vermieten, noch durch Abschaffung der Korngesetze und Verringerung der Arbeitsstunden beruhigen lassen wollen, sondern vielmehr zu der Überzeugung kommen, dass jeder Vorteil, wenn er errungen und im Parlament abgepresst ist, doch nur von den Händlern und Fabrikanten ausgebeutet wird und dass man das Volk nach wie vor schindet. Wenn je ein gründliches Donnerwetter über England hereinzubrechen drohte, so ist dies jetzt der Fall und um die Sache in ihren Bereich hineinzuziehen, so kann nicht geleugnet werden, dass vielleicht schon bald eine Zeit kommt, wo der englische Arbeiter nicht mehr für den Deutschen arbeiten und fabrizieren wird und die Beschleunigung der industriellen Tätigkeit im Auslande notwendig wird. Ob aber durch eine größere Anzahl von Fabriken in Deutschland dann nicht derselbe Tanz losgeht, das ist eine andere Frage und hängt von der Milde der Kapitalisten und einer guten Staatswirtschaft ab. Um das über England Gesagte zusammenzufassen, so kann man sich so ausdrücken. Die Möglichkeit einer Handelskrise und der aufhörende Respekt vor dem Eigentum sind die zwei Sachen, welche in England eine Höllenmaschine bereiten, die den größten Teil der jetzigen Gesellschaft in die Luft sprengen wird. Das einzige Mittel, um diese Katastrophe gelinder zu machen, ist eine bessere Volkserziehung, die dem Arbeiter erstens friedlichere Gedanken beizubringt und ihn dann auch lehrt, mit wenigem besser Haus zu halten. Dass der Knoten nur auf friedlichem Wege gelöst werden kann, das versteht sich von selbst. Raub und Mord werden das alte Elend schnell zurückbringen und darin scheint man in Deutschland auf der rechten Spur zu sein, dass man Vereine bildet, um der leiblichen Not abzuhelfen und zugleich die Erziehung fördert. Wenn dies auf radikale Weise geschieht, so muss es den größten Teil der Gefahr entfernen. Man sieht es hier täglich, wie nicht nur die Not, sondern namentlich die Unwissenheit zum Verbrechen verleitet. In den meisten Fällen haben diese beiden Sachen den Menschen zum Verbrechen gezwungen. Dass also die Gesellschaft nicht nur des Volkes wegen, sondern auch zu ihrer eigenen Sicherheit Zugeständnisse machen muss, liegt auf der Hand. Ich, für meinen Teil, gehe stets darauf aus, alle Wunden und Blößen aufzudecken, denn man kann nur verbinden und amputieren, wenn man die Wunden besieht. Wenn ich Ihnen auf diese Weise einen Bericht über meinen hiesigen Aufenthalt mache, so geschieht es mit dem Wunsche, Ihnen zu beweisen, wie lebhaftes Interesse ich noch stets an den Angelegenheiten nehme, die ich zuerst unter Ihrer Leitung kennenlernte. Wir jungen Leute behandeln die Sache freilich oft anders wie die erfahrenen Alten, aber wir tun, was wir können, wir tun, was wir für recht halten. Ob man uns hängt oder stäubt, das ist einerlei. Am Ende holt uns doch alle der Teufel. Haben Sie die Güte, mich in freundlichem Angedenken zu behalten. Ich habe freilich noch einige Zeit nötig, bis ich Ihnen ganz unbefangen vor die Augen kommen darf. Da ich aber lustig am Arbeiten bin, so werde ich mich schon in die Höhe krabbeln und die vielen Freundlichkeiten, welche ich in Ihrem Hause genoss, vergesse ich nie. Mit herzlichsten Gruße an Ihre Angehörigen verbleibe ich, verehrter Herr Kommerzienrat, Ihr aufrichtig ergebener Georg Werth.